Ich hoffe, ich kriege das hier hin mit der Technik. Geht das so? Ja. Wer von euch war schon mal in Israel? Kurzes Handzeichen. Wow. So viele habe ich jetzt gar nicht erwartet. Genial. Boker Tov. Guten Morgen nochmal, genau. Ja, schön. Israel, ein sehr besonderes Land. Das Volk Israel, die Juden, ein sehr besonderes Volk. In Römer diskutiert Paulus dieses Thema und fragt an einer Stelle, was haben denn die Juden für einen Vorzug? Und antwortet gleich, viel in jeder Hinsicht und erklärt, warum. Ihnen sind die Aussprüche Gottes gegeben. Mit anderen Worten, das Volk Israel, das irdische auserwählte Volk Gottes, hat zuerst vor allem Gottes Wort bekommen, in Hand und Herz. Wir waren das zweite Mal, meine Frau und ich, vor gut 10 Jahren in Israel, hatten einen ganz witzigen Reiseleiter. Also der einheimische Reiseleiter, der uns zur Seite gestellt wurde, ein David, 70, 72 Jahre alt, sowas in der Richtung. Ein nichtgläubiger Jude, sage ich gleich dazu. Aber er kannte sich in der Geschichte sehr gut aus und hat uns da durchaus gute Dienste erwiesen. Was er aber vor allem konnte, jeden Morgen, wenn er in den Bus stieg, wir waren also mit einer Reisegruppe unterwegs, mit dem Bus, da kommt er morgens in den Bus, Boker Tov, Boker Tov. Auch heute erzähle ich euch eine Geschichte. Das war so sein Markenzeichen. Er hat Geschichten erzählt, jeden Tag mindestens eine. Und diese Geschichten hatten es echt in sich. Oft sehr witzig, aber wenn man dann drüber nachdachte, hatte die Geschichte oft einen wirklich interessanten Kern. Eine davon. David also wieder im Bus. Boker Tov, ich erzähle euch heute wieder eine Geschichte. Der israelische Premierminister ist das erste Mal in Amerika beim Präsidenten. Sie gehen durch die Büros und irgendwo entdeckt der Israeli eine Reihe von Telefonen in unterschiedlichen Farben. Nicht, da geht es dann los. Das Rote ist für Moskau, Direktwahl. Das ist das. Und da kommt ein Blaues. Was ist denn das Blaue? Ja, sagt der Amerikaner, das ist die Direktwahl zum lieben Gott. Der Israeli, darf ich mal? Ja, klar. Telefoniert eine halbe Stunde mit dem lieben Gott. Bevor er abreist, bezahlt er $100. Die Geschichte wiederholt sich. Der Amerikaner ist in Israel. Die Telefone, das Blaue. Ja, das ist die Direktverbindung zum lieben Gott. Amerikaner, darf ich mal? Ja, natürlich. Der amerikanische Präsident telefoniert eine halbe Stunde mit dem lieben Gott. Bevor er abreist, sagt der Israeli zu mir, $1 bitte. Amerikaner ist total perplex. Ich habe dir $100 abgenommen für die halbe Stunde und du willst jetzt einen von mir für die gleiche Zeit? Ja, sagt der Israeli, bei uns ist es ein Ortsgespräch. So ähnlich ging es uns, wir haben uns wirklich kaputt gelacht im Bus. Als der Bus dann wieder losfuhr und ich da so da saß und drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, typisch Jude. Der bringt eine witzige Geschichte, aber da ist doch echt was zum Nachdenken dabei. Nun, wir befinden uns gleich mit unserem Abschnitt Lukas 19 im besagten Land. Und nicht nur in Israel, sondern wir befinden uns vor den Toren Jerusalems. Wir sind ja in der laufenden Betrachtung von Lukas und im Kapitel 19 gerade. Dort passiert etwas, wo Menschen mit Gott in der Person Jesus Christus wieder einmal in ganz direkte und persönliche Beziehung, in einen Kontakt treten. Und ich musste an diese Geschichte von David damals denken. Was für ein Vorrecht. Direkt, persönlich, hautnah, anfassbar. Gott in ihrer Mitte. Nun, wir werden den Abschnitt Lukas 19, 28 bis 40 lesen. Und mir liegen vier Gedanken so auf dem Herzen, die der Herr in der Vorbereitung mir aufs Herz legte oder die mir wichtig wurden. Mal gucken, ob wir es schaffen, alle vier dann auch anzuschauen. Ich möchte den Text lesen, lade euch ein. Lukas 19, ab Vers 28. Vielleicht können wir uns dazu erheben. Ich lese den Text und bete dann nochmal. Und als er, Jesus, dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern und sprach: Gehet hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus, und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein lebendiges Wort und heute besonders für diesen Abschnitt. Herr, wir wollen gemeinsam hineinsehen, auf dich hören und bekennen an dieser Stelle: sowohl im Reden als auch im Hören brauchen wir deine Hilfe. Herr, stehe uns bei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sprich du, öffne unsere Herzen und lass dein ewiges Wort ganz persönlich in unser Herz fallen. Darum bitten wir. Amen. Bitte nimm Platz. Vier Punkte. Einmal die heilsgeschichtliche Einordnung des Abschnitts. Was passiert da gerade im gesamten Heilsplan? Zweiter Punkt: Jesus Christus und die Erfüllung göttlicher Prophetien. Drittens: Jesus Christus zeigt in aller Niedrigkeit wahre Größe. Und abschließend: Jesus Christus bringt Frieden vom Himmel auf die Erde. Der Abschnitt beginnt: Und als er, Jesus, dies gesagt hatte. Was hatte er denn gesagt? Wir blenden kurz zurück. Vor zwei Wochen hörten wir eine Predigt von Manuel, wo Jesus mit einem Gleichnis über sich selbst sprach. Er ist der König, er ist der edle Mann, der über Land zieht, vorher Talente verteilt und dann später wiederkommt und abrechnet. Und dann lesen wir zum Abschluss des Abschnittes vorher, vor unserem heute, dass Jesus diejenigen, die ihn nicht als König wollten, herholen lässt und befiehlt, dass sie vor ihm getötet werden. Nachdem dieser Abschnitt also beendet ist und Jesus mit diesem Gleichnis nochmal ausdrückte, ich bin der Edle des Himmels, ich bin der König, ich bin derjenige, der Gaben an die Menschen verteilt und ich werde gehen, ich werde aber auch wiederkommen und dann ist Rechenschaft dran. Jetzt spricht Jesus, nachdem er also das gesagt hatte, diesen Abschnitt, von dem wir soeben gehört haben. Jesus geht hinauf nach Jerusalem. Verstehen wir es direkt, wörtlich, es geht die letzte Etappe bergauf nach Jerusalem hin. Wir hörten es vorher, zum Beispiel Jesus war in Jericho und hatte dann eine Wegstrecke von ungefähr 35 Kilometern, die ging schon bergauf, circa 1000 bis 1200 Höhenmeter, die zu überwinden waren. Nun ist Jesus mit seinen Jüngern kurz vor Jerusalem, der letzte Anstieg zum Ölberg auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn man oben auf dem Ölberg ist, die, die da vor Ort waren, die wissen jetzt, was ich meine. Wenn man dann da oben ist, dann hat man den Blick hinunter auf die heilige Stadt Jerusalem. Jesus befindet sich mit seinen Jüngern gerade noch auf der gegenüberliegenden Seite des Berges. Jerusalem ist noch nicht zu sehen. Sie haben diesen Aufstieg und kommen praktisch im Berghang auf das Dorf Betphage zu. Übersetzt Feigenhausen, also müssen wohl viele Feigen dort geerntet worden sein, gewachsen haben. Ein Dorf auf der abgewandten Seite des Ölbergs von Jerusalem aus gesehen. Rabbinische Diskussionen zeigen auch heute noch, Betphage war damals oder galt damals als äußerste Grenze des Jerusalemer Stadtgebietes. Also es war sozusagen noch im Stadtgebiet Jerusalems, war aber so an der äußeren Grenze. Wenn man in Betphage war, war man praktisch schon im Stadtgebiet Jerusalems. Also ein Dorf. Kurz bevor sie ins Dorf hineingehen oder als sie das Dorf erblicken, spricht Jesus einige der Jünger an und schickt sie in dieses Dorf. Darüber werden wir gleich mehr hören. Vorher eine heilsgeschichtliche Einordnung dieses Ereignisses. Wo befindet sich Jesus gerade in dem Heilsplan Gottes? Was passiert da? Ich möchte einen Rückblick machen, meiner Ansicht nach wirklich wichtig, um das zu verstehen, was jetzt dann kommt, nicht nur heute in der Predigt, sondern in den folgenden. 2. Mose Kapitel 12, Verse 21 und 27. Da verordnet Gott selbst durch Mose das Passa in Ägypten. Ich lese 2. Mose 12, 21 und 27. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Vers 27, so sollt ihr sagen: Es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Gott verordnet noch in Ägypten das Passa. Er schreibt genau vor, wie das abzulaufen hat. Jede Familie sucht sich ein Lamm aus, behält es erst im Haus. Nach einigen Tagen auf Anordnung Gottes wird das Lamm geschlachtet. Das Blut wird an die Türpfosten gestrichen als Zeichen: Hier befinden sich Menschen Gottes. Hier sind Menschen, die unter Gottes Schutz stehen. Und als der Würgeengel, als der Gerichtsengel nach Ägypten geschickt wird, sieht er dieses Blut und geht an dem Haus vorbei. Etwas später bestätigt Gott noch einmal und sagt Mose, er soll das Volk erinnern, dass dieses Passa nicht eine einmalige Sache ist. Es ist jetzt eingeführt und es muss beständig gefeiert werden. 3. Mose 23, nur als Beispiel. Jetzt kommen wir wieder zurück in unseren Abschnitt, in Lukas. Interessant ist, dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, ist einer der wenigen Abschnitte in den Evangelien, die in allen vier Evangelien vorkommen. Also wenn du genau oder mehr darüber wissen willst, dann solltest du alle diese Abschnitte nebeneinander stellen und in allen Evangelien lesen. Da gibt es dann Ergänzungen, wie zum Beispiel, wir lasen gerade im Abschnitt, dass die Menschen ihre Kleider ausbreiteten auf dem Weg. In einem anderen Evangelium heißt es zusätzlich, andere rissen Zweige von den Bäumen, Palmenzweige, und legten sie ebenfalls auf den Weg. Wahrscheinlich kommt deshalb auch der Palmsonntag als solcher im Kirchenjahr vor. Nicht? Zu Palmsonntag liest man den triumphalen Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Und da gibt es noch einige Ergänzungen, wenn man die anderen Abschnitte liest. Also, die Menschen um Jesus herum, Jesus Christus selbst befindet sich zum Zeitpunkt in einem Jahr in Israel, wo das Passa kurz bevorsteht. Also in einigen Tagen würde das Passa wieder gefeiert. Und üblicherweise, auch auf Anordnung Gottes, waren unwahrscheinlich viele Menschen nach Jerusalem gekommen. Man muss sich das so vorstellen, dass die Stadt Jerusalem zu solchen Zeiten oder an solchen Tagen buchstäblich aus den Nähten platzte, weil abertausende Menschen aus dem ganzen Land kamen, um so ein wichtiges Fest zu feiern. In Johannes 12, ja, lesen wir jetzt mal nur zwei Verse aus diesem gleichen Abschnitt aus dem Evangelium Johannes. Johannes 12, Verse 12 und 13. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus in die Umgebung und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Also wir merken hier, Menschen waren in Jerusalem, die zum Fest erschienen waren, und sie hörten jetzt vom Kommen des Herrn Jesus. Also halten wir kurz fest, die Stadt Jerusalem und die Menschen in Israel, die kamen, bereiten sich in diesen Tagen auf das Passa vor. Was war Passa nochmal? Nun, Gott hatte angeordnet, jedes Haus, jede Familie sucht ein Lamm aus, einjährig, männlich, vollkommen ohne Fehl, nimmt es für ein paar Tage ins Haus, in die Familie, und am Abend des Passa schlachtet jede Familie dieses Lamm, bereitet es zu und isst. In dieser Situation befindet sich das Volk und in diese Situation kommt Jesus jetzt nach Jerusalem. Interessant ist festzustellen, dass die religiöse Führung, die Pharisäer, Schriftgelehrte, Hohepriester und sein ganzes Gefolge, vorher schon die Entscheidung getroffen haben, Jesus muss weg. Also, das Todesurteil für Jesus stand schon fest, sie haben es schon gefällt. Allerdings hatten sie für sich einen Plan ersonnen, eine Idee entwickelt, die klang so oder ähnlich. Also, wenn so viele Israeliten nach Jerusalem kommen, zum Beispiel wie jetzt zum Passafest, da sind ja unwahrscheinlich viele Menschen. Und diese Menschen sind fasziniert von dem, was sie über Jesus gehört haben. Sie laufen ihm nach. Und wenn wir jetzt zu dieser Zeit Jesus gefangen nehmen und ihn töten, dann gibt es einen Riesentumult. Das können wir uns nicht leisten. Also werden wir ihn töten, aber nicht über die Feiertage. Wir schieben das irgendwie ein bisschen. Markus 14, 1 bis 2. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Warum kommt Jesus aber jetzt nach Jerusalem und weiß, er wird in wenigen Tagen hier in Jerusalem oder vor den Toren Jerusalems hingerichtet, er wird gekreuzigt und wird sterben? Nun, die Antwort ist ganz klar. Ob die Pharisäer nun etwas planen oder nicht, was sie auch immer planen und im Schilde führen, ist am Ende überhaupt nicht entscheidend, weil Gott einen Plan hatte und weil Gottes Plan ausgeführt wird. Und weil Gott den Plan hatte, dass Jesus Christus, das ersehene Lamm Gottes, für die Sünden der Menschen vor den Toren Jerusalems sterben wird, so Gottes Plan. Und dieses Lamm, Jesus Christus, und das Passa im Alten Testament unbedingt eine Verbindung bekommen soll, wollte Gott, dass es genau in diesen Tagen passiert. Johannes, der Täufer, ihr kennt diese Stelle, als er Jesus erblickt in Johannes 1, ruft er damals schon aus, Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus war, Jesus ist das von Gott aus ersehene, vollkommene, heilige Lamm, das für die Sünde der Welt geschlachtet werden soll. Nun, die Israeliten waren also in Jerusalem, bereiteten sich auf dieses Fest vor. Und Jesus Christus kommt, manche Ausleger sagen, Jesus kommt nach Jerusalem, um sich öffentlich als das Lamm Gottes vorzustellen. Sie stellen eine Verbindung her und ich finde sie gut. Sie sagen, wie damals beim ersten Passa ein Lamm ausgesucht werden musste, ins Haus genommen werden musste. Also alle sollten es in der Familie sehen. Ganz ähnlich kommt Jesus jetzt nach Jerusalem als das Lamm Gottes. Es muss gesehen werden. Wenn man so will, die offizielle Vorstellung des Lammes Gottes in Jerusalem. Auch wenn die Führung des Volkes seine Tötung in diesen Tagen vermeiden wollte, hatte Gott aber genau das geplant. Lesen wir Lukas 23, 2 Verse. Als Jesus gestorben war, lesen wir Folgendes ab Vers 50. Siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathia, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war oder ein Mitglied des Hohen Rates, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte. Er war also nicht einverstanden, dass Jesus von ihnen zu Tode gebracht wird. Er hat auf das Reich Gottes gewartet, Vers 51. Und jetzt, dieser ging zu Pilatus, bat um den Leib Jesu, nahm ihn herab, wickelte ihn in eine Leinwand, legte ihn in ein felsengehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Vers 54. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Wir merken, es war exakt von Gott so geplant, dass Jesus in der Zeit, wo die Menschen in Israel das Passa feiern, wo die Lämmer geschlachtet werden, in Erinnerung an die Erlösung damals in Ägypten, exakt in diese Zeit hinein, plant Gott das Sterben seines Sohnes für unsere Schuld. Paulus schreibt später an die Korinther im ersten Brief, 5, Vers 7, denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Also eine eindeutige Verbindung, auch die Begrifflichkeit, die hier verwendet wird, nicht? Vom Passahlamm wird gesprochen, vom Schlachten wird gesprochen. Für die Menschen damals, für die Menschen in Israel, war das so klar oder sollte es so klar sein. Gott stellte eine eindeutige Verbindung her zu dem Passa damals, um zu sagen, damals musstet ihr erlöst werden. Ich habe eingegriffen, um euch vom sicheren Tod zu bewahren. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Und jetzt stirbt Jesus Christus, das Passa-Lamm Gottes, um euch von der Sünde zu befreien, vom ewigen Tod. Petrus nimmt später Bezug drauf und sagt in 1. Petrus 1, sinngemäß, ihr seid nicht durch vergängliches Silber oder Gold losgekauft von euren Sünden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi eines makellosen und unbefleckten Lammes. Auch hier nochmal eine sehr eindeutige Verbindung zu dem, was Gott schon im Alten Testament vorbereitet hatte. Fassen wir kurz den ersten Punkt zusammen. Jesus Christus kommt nicht zufällig nach Jerusalem. Es war Gottes Plan von Anfang an. Noch genauer. Jesus Christus kommt zu genau diesem Zeitpunkt nach Jerusalem, weil das exakt so Gottes Plan war. Es musste genau jetzt sein, in den Tagen des Passafestes. Jesus Christus kommt als vollkommenes Lamm Gottes, um für die Menschen damals, um für dich und mich heute zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen, um unsere Schuld und Sünde wegzunehmen, um uns für Gott zu erkaufen, wie Petrus es sagte. Gehen wir weiter in unserem Abschnitt ab Vers 29. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei Jünger und sprach, gehet hin in das Dorf da gegenüber und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem noch kein Mensch je gesessen hat, bindet es los, führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. Die Abgesandten gingen hin, fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen die Herren zu ihnen, warum tut ihr das? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sprachen, der Herr braucht es. Nun, Jesus schickt sie also in dieses Dorf. Hier werden sie, oder hier sollen sie, und wenn wir jetzt die anderen Berichte aus den anderen Evangelien dazu nehmen, müssen wir genauer sagen, hier werdet ihr eine Eselin finden, ein Muttertier und ein Fohlen bei ihr. Bringt sie her, ich brauche das Fohlen, sagte Jesus. Und genau das tun sie, sie gehen hin, sie finden diese beiden Tiere. Das Muttertier offensichtlich angebunden, das Fohlen bei ihr. Vom Fohlen heißt es nicht, dass es angebunden war. Üblicherweise steht das Fohlen bei der Mutter. Sie finden es genau so. Und sie binden es los. Und die Besitzer, lasst mich das mal plump sagen, mucken natürlich auf. Ja? Was macht ihr denn da? Da tauchen plötzlich zwei fremde Männer auf, gehen gezielt auf die Tiere zu, binden das Muttertier los und sind dabei, es wegzuführen. Was macht ihr denn da? Die schlichte Antwort war so überzeugend, ich bin echt fasziniert. Sagt einfach, der Herr braucht es. Und das hat gereicht. Wow. Hammer. Direkt mal die erste Frage. Wenn der Herr was sagt, ist es immer so klar? Wie häufig fangen wir an zu hinterfragen? Hier war es offensichtlich so klar, ohne jedes Missverständnis. Man hat ihnen die Tiere überlassen, sie nahmen sie mit. Und dann lesen wir, dass Jesus dieses Fohlen benutzte, um darauf in die Stadt hineinzureiten. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, warum das? Warum benutzt Jesus ein Fohlen, ein Eselsfohlen, um als König, wie wir vorhin gehört haben, der König aller Könige in die Stadt einzureiten? Nun, als allererstes möchte ich Folgendes betonen. Jesus tut es, um die Schrift zu erfüllen. Jesus tut es, um Gottes Wort, das lange vorher gesagt wurde, buchstäblich zu erfüllen. Lesen wir aus Matthäus 21, Verse 4 und 5. Wiederum der gleiche Abschnitt im anderen Evangelium. Dies aber ist geschehen. Was denn? Naja, die Tiere wurden abgeholt und das Fohlen wurde für Jesus vorbereitet, damit er auf dem Fohlen in die Stadt reitet. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Zacharia 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. In Zacharia 9 wurde wortwörtlich genau das vorhergesagt, dass es so kommen wird. Warum macht es Jesus also jetzt gerade? Warum sitzt er auf einem Eselsfüllen und reitet in die Stadt? Erste klare Antwort: Er erfüllt Gottes Wort. Punkt. Er erfüllt es buchstäblich. Punkt. Ich habe nachgesehen. Es gibt in den Evangelien relativ häufig eine Aussage, die klingt so oder ähnlich. Damit das Wort erfüllt wird, damit erfüllt werde, damit erfüllt wird. Wenn ihr mal danach suchen wollt, werdet ihr, ich denke, 11 oder mehr Stellen finden, wo genau dieser Ausdruck kommt. Eine davon haben wir jetzt gerade gelesen, Matthäus 21. Dies ist aber geschehen, damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist. Noch eine zweite Stelle als Beispiel. Wie gesagt, alle 11 können wir natürlich nicht lesen aus Zeitgründen. Aber mich hat es fasziniert, wie häufig diese Aussage kommt. Matthäus 1, hier geht es um Josef, der Verlobte von Maria. Nachdem er erfährt, Maria ist schwanger, ist er in einem Konflikt, überlegt, sie loszulassen und sich aus dem Staub zu machen. Ein Engel erscheint. Nachts spricht ein Engel zu ihm, erklärt ihm die Situation und jetzt kommt es. Vers 22, Matthäus 1. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Was hat er denn geredet? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Wisst ihr, und dieses damit erfüllt werde, damit erfüllt wird, das lesen wir im Leben von Jesus ständig. Und an einer dieser Stellen sind wir heute, in Lukas 19. Er lässt sich also dieses Füllen bringen, dieses Fohlen von einem Esel, setzt sich drauf, reitet in die Stadt. Warum? Nun, weil es vorhergesagt wurde, weil Gott es angekündigt hat, dass es genauso geschehen wird und Jesus erfüllt es buchstäblich. Jetzt könnte man, und das ist so typisch menschlich, sich da hinsetzen und anfangen zu grübeln. Ja, Moment, Gott hat es vorhergesagt in Zacharia 9. Ja, ja, klar. Aber was hätte alles dazwischen kommen können? Fällt dir irgendwas ein, was dazwischen hätte kommen können, dass dieses Fohlen von Jesus nicht benutzt hätte werden können? Nun, mir fällt vieles ein. Jesus wurde oft aufgehalten unterwegs. Ja, wir hatten in den letzten Predigten das Thema blinder Bartimäus. Zachäus auf dem Baum, das Festmahl in seinem Haus. Wenn ich das alles so lese, könnte ich oberflächlich denken, naja, das sind alles so zufällige Dinge, die passieren. Jesus wird aufgehalten. Jesus wird aufgehalten und das Muttertier und das Fohlen sind schon weg, irgendwie weggeführt. Keine Ahnung, wohin. Das Fohlen hätte weglaufen können. Die Jünger biegen falsch ab. Ist das möglich? Ja, klar. Der Besitzer ist ein Egoist und hört nicht darauf, der Herr braucht es, sondern sagt, hey, macht euch mal hier vom Acker. Das Fohlen hätte sterben können. Viele Fohlen sterben. Auch dieses hätte krank werden können und sterben. Wisst ihr was, diese Liste könnte ich jetzt fortführen und du auch. Am Ende hätten wir eine Rolle beschrieben von Dingen, die hätten alle passieren können, damit Jesus dieses Fohlen dann doch nicht benutzt, um in die Stadt hineinzureiten. Unzählige Gründe. Wisst ihr was? Mich hat es echt so fasziniert und ermutigt. Es gibt nur einen einzigen Grund, der gegen 1000 andere steht, die hätten sein können, warum das dann doch so passieren musste. Und dieser Grund ist, Gott hat es gesagt, er hat es geplant und er hat für die Umsetzung gesorgt. Punkt. Es war schlicht und ergreifend Gottes Wort und Gottes Plan. Und weil es so war, können 1000 Gründe dagegen sprechen, es wird trotzdem so kommen. Jesus musste genau auf diesem Fohlen reiten. Es war schon vor allen Zeiten geplant. Ich bin fasziniert, wenn ich darüber anfange nachzudenken, was genau da Gott planen musste. Nicht, er musste planen, dass es diese Besitzerfamilie überhaupt irgendwann geben wird und dass die irgendwann im Dorf Bethphage wohnen wird. Gott musste planen, dass diese Eselin irgendwann geboren wird. Also, ihr merkt schon, man könnte jetzt vieles anführen, was alles geplant werden musste. Ich bin fasziniert. Selbst den Strick für das Anbinden der Eselin, auch das hat Gott geplant. Klar, wie denn sonst? Der Strick musste ja da sein. Wisst ihr, wenn ich über den Dienst und den Weg des Herrn Jesus nachdenke, wir sprechen ja jetzt schon eine ganze Weile in den Predigten über den Weg Jesu nach Jerusalem, was da alles unterwegs passiert. Alle diese Dinge, alle diese Schritte, alle diese Zwischenereignisse, viele, viele an der Zahl, erscheinen vielleicht auf den ersten Blick wie eine Ablenkung. Nein, alles, buchstäblich alles, war von Gott, dem Höchsten und Allmächtigen, geplant und er hat für die exakte Umsetzung gesorgt. Und das ermutigt mich bei diesem Abschnitt enorm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darüber nachdenkst, dass selbst solche scheinbar Kleinigkeiten von Gott so genau, exakt geplant und am Ende auch umgesetzt wurden. Nein, es waren keine Kleinigkeiten. Es waren notwendige Dinge im Gesamtplan Gottes für etwas sehr Wichtiges, was Gott mit seinem Sohn und durch ihn umsetzen wollte. Jesus musste genau auf diesem Fohlen reiten. Genau jetzt an diesem Tag, genau jetzt, wo die Zeit der Feier war. Es war Ehrensache, weil Gott es gesagt hat und auf sein Wort ist immer Verlass. Luther übersetzt Psalm 33, 4 wie folgt. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ich finde diese Übersetzung wirklich stark. Gefällt mir, habe ich als Kind irgendwann mal auswendig gelernt. Was er zusagt, das hält er gewiss. Also, er hat es geplant, er hat es im Detail vorhergesagt und so kam es auch. Ich möchte uns hier eine erste Ermutigung zu sprechen. Vielleicht ist es schon angekommen. Wenn nicht, dann bitte hör jetzt nochmal zu. Nimm es an. Gott ist es, der einen Plan hat. Und weil er Gott ist, sorgt er dafür, dass es auch umgesetzt wird und dass es auch mit dir zum Ziel kommt. Es ist ermutigend zu wissen, er kümmert sich auch um dich und mich. Und der Plan deines Lebens, von Gott geschrieben, wird Schritt für Schritt umgesetzt und er wird zum Ziel kommen. Jetzt könntest du fragen, ja, kann denn nichts schief gehen? Was ist in meinem Leben alles schon schief gegangen? Ist es wirklich schief gegangen? Oder sind es Puzzle, sind es Schritte, sind es Momente, die von Gott durchaus geplant waren, die du gebraucht hast, die gebraucht wurden, damit er mit dir zum Ziel kommt? Ja, aber es gibt auch so viele Probleme und vielleicht bin ich sogar das größte Problem. Ist das überhaupt möglich, dass Gott sein Ziel erreicht? Ja, ist es. Auch dieser Abschnitt ermutigt uns heute dazu, zu wissen, anzunehmen, ermutigt mit Gott zu gehen, denn er hat den Plan gemacht und er ist es, der für die Umsetzung sorgt. Römer 8, 28, ja, ein Vers, den wir natürlich alle auswendig kennen. Ich zitiere ihn an der Stelle aber gerne noch einmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Hier steht nun mal alle Dinge. Hier steht nicht manche oder die meisten. Hier steht alle Dinge. Und das möchte ich einfach selbst auch aus diesem Abschnitt heute nochmal mitnehmen, wie wunderbar Gott die Dinge geplant hat, wie er sie umgesetzt hat und daraus ermutigt einfach, den Weg mit ihm zu gehen. Er sorgt für die Umsetzung. Nun, noch schnell zu dem nächsten Punkt. Jesus Christus zeigt in aller Niedrigkeit wahre Größe. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum Jesus auf einem Eselsfohlen in die Stadt einreitet. Und dieser Punkt oder dieser Grund, der findet sich laufend im Leben des Herrn Jesus. Es ist jetzt keine einmalige Sache, die hier in Erscheinung tritt, sondern es ist etwas, was Jesus Christus, was ihn selbst beschreibt, wie er ist, sein Wesen. Wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, dann stellen wir fest, Könige reiten anders. Sie ritten anders und wenn sie heute noch reiten, reiten sie auch heute anders. Nicht? Schauen wir vielleicht mal nach England. Ich habe mir ein paar Bilder vorher angeschaut. Ihr könnt das relativ leicht machen. Es gibt viele Bilder zu der Queen Elizabeth II., wie sie denn aufreitet bei einem Festtag. Da werdet ihr eine vergoldete Kutsche sehen. Große weiße Pferde vor der Kutsche und eine Gefolgschaft, natürlich auch auf großen Pferden. Ich dachte da an Mordechai. Ihr kennt die Geschichte, nicht? Ahasveros oder Xerxes wollte Mordechai ehren für eine edle, gute Tat, die dem König das Leben rettete. Und Haman sollte dafür sorgen, dass Mordechai geehrt wird. Und Haman wird also gefragt vom König, wie sollte man denn so einen Mann ehren? Und ich bin fasziniert, was dann kommt. Ja? Also erstens soll dieser Mann ein königliches Gewand anziehen. Und zweitens schon, er sollte auf ein Pferd gesetzt werden, das vom König selbst geritten wird. Und es reicht nicht, dieses Pferd braucht noch einen Kopfschmuck. Also von Weitem sichtbar, hier kommt jemand sehr Großes, sehr Hohes, sehr Ehrenwertes. Was für ein Bild gibt Jesus da gerade ab auf dem Eselsfohlen, wenn wir das gegenüberstellen? Habt ihr schon mal einen Politiker, einen namhaften Politiker in unserem Land gesehen oder in einem der Nachbarländer, der in einem na sagen wir mal, Opel Corsa vorfährt oder einem VW Golf. Ich rede schon nicht von Fiat und Dacia. Wenn dort Fahrzeuge vor das Ministerium rollen, dann sind das, jetzt könnte ich aufzählen, brauche ich nicht, ihr wisst schon genau, was ich meine. Das sind Riesenschlitten, die extra dafür gefertigt sind. Und die Könige damals vor allem und zum Teil heute reiten auf sehr großen, in der Regel weißen Pferden, reinrassigen Pferden. Was für ein Bild gibt der Sohn Gottes gerade ab, als er auf dem Eselsfüllen einreitet? Also, ich habe den Eindruck, Gott wollte es so klar ausdrücken, dass es da überhaupt kein Missverständnis gibt. Es musste so klar sein, wahre göttliche Größe reitet nicht auf einem hohen Ross in dieser Welt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, von dem lesen wir, er hat sich erniedrigt, er nahm Knechtsgestalt an bis zum Tod am Kreuz. Nein, er war nicht der König, der auf einem hohen Ross dahergeritten kam. Er war in aller Niedrigkeit geboren, lebte ein sehr, sehr bescheidenes Leben. Und das zieht sich jetzt gerade fort, indem er auf einem Eselsfüllen sitzt, um nach Jerusalem zu reiten. Wisst ihr, Gottes Wertevorstellung ist komplett eine andere, wie wir sie haben. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich die Bibel lese, Gott stellt alles irgendwie auf den Kopf. Alles, was ich mir als Mensch so erdenke, was irgendwie groß ist, nicht, ist bei Gott irgendwie komplett anders. Wenn wir über Große reden, über Herrscher, dann denken wir an viel Geld, an viel Macht, an Menschen, die eine Dienerschaft haben oder irgend sowas. Wenn Gott über Größe redet, dann sagt er zum Beispiel in Markus 10, wer groß sein will, sei euer Diener. Alles auf den Kopf gestellt. Wenn wir der Welt zuhören, die uns weismachen will, wie wir glücklich werden, dann heißt es dort, nimm alles, was du kriegst. So viel wie möglich. Nimm alles vom Leben, was geht. Dann lese ich in der Bibel, Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Alles auf den Kopf gestellt. Wenn die Welt ein wichtiges Projekt plant und da wird jemand beauftragt, ein Team aufzustellen, dann sichtet man die Bewerbungen 5-mal und sucht die Besten der Besten aus. Jesus Christus plant ein atemberaubendes Projekt, das größte, schönste, edelste aller Zeiten. Es wird in die Ewigkeit hineinreichen. Er plant das Projekt Brautgemeinde Jesu Christi. Und wen sucht er dazu aus? 12 sehr durchschnittliche Typen. Um nicht zu sagen, also ein bisschen besser wäre das vielleicht gegangen. Jesus nimmt Männer, die sehr, sehr, sehr einfach waren, um mit ihnen dieses so wunderbare Projekt zu bauen, umzusetzen. Und er wählt dich und mich heute, um da weiterzumachen. Und ich bin echt fasziniert, was in Gottes Augen, aus Gottes Perspektive Größe bedeutet. Völlig anders als in der Welt. Philipper 2, Verse 5 bis 9. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. wahre Größe, die sich äußerlich sehr kümmerlich zeigt. Jesus Christus, der König aller Könige, auf einem Eselsfüllen. Ein Mardochai sitzt auf einem hohen Pferd, das geschmückt ist. Er hat ein königliches Gewand. Nur wir wollen das nicht in Abrede stellen. Ja? Ich gönne es ihm. In der Geschichte ist das etwas Wunderbares, was Gott da macht, wie Gott da wirkt. Aber im Vergleich, im ersten Moment macht mich das irgendwie ganz traurig. Aber gleichzeitig weiß ich, das ist wahre Größe. Das ist das, was Gott will. Jesus hat es vorgelebt. Und zwar im Original. Wisst ihr, was es mir auch sagt? Gott kann mit dir und mit mir, und er will es, etwas anfangen. Er schafft es, in dir, in mir und durch uns ewige Frucht für die Ewigkeit wachsen zu lassen. Das ist so großartig. Auch wenn es nach außen manchmal so kümmerlich aussieht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich manchmal so elendig und denke, was kann Gott daraus machen? Aber er kann es und er will es. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann solltest du heute Folgendes tun. Das rufe ich auch allen zu, die im Livestream dabei sind. Steige vom hohen Ross deines Lebens herab. Folge dem Beispiel Jesu Christi. Demütige dich vor dem lebendigen Gott. Liefere ihm dein Herz aus. Und dann wirst du staunen, was er daraus macht. Wahre Größe ist nicht das hohe Ross. Wahre Größe ist, wenn du dich vor Gott demütigst und ihm dein Herz gibst. Und er macht Wunderbares daraus. Erlaubt mir bitte, noch mit dem letzten Gedanken das Ganze abzurunden und dann schließen wir. Wir lesen in Vers 38 in unserem Abschnitt Folgendes. Die Volksmenge, die Jünger vor allem, riefen etwas, sie priesen diesen König, Jesus, mit folgendem Satz. Vers 38. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Dieser Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt gerade schon was auffällt. Erst nach dem 5.10. Lesen ist mir hier etwas aufgefallen. Die Volksmenge ruft, nachdem sie den König preist, gepriesen sei, der da kommt. Da kommt dieser Zusatz, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Hatten die Menschen recht? Ja, selbstverständlich hatten sie recht. Selbstverständlich ist bei Gott in der Herrlichkeit vor seinem Thron, in seinem Reich, vollkommener, ewiger Friede. Und natürlich ist vor Gottes Thron Herrlichkeit pur. Unbestritten, vollkommen klar. Sie waren näher dran. Ja, sie hatten uns vielleicht ein bisschen was voraus, nicht uns Heiden. Sie wussten um diesen Gott, sie wussten um seine Herrlichkeit, sie wussten um den Frieden in Gottes Reich. Wisst ihr, was mich aber gleichzeitig traurig macht bei dem Satz? Sie haben etwas nicht ganz verstanden. Schlagen wir mal Lukas 2 auf. Lukas 2, als die Geburt Jesu Christi verkündet wird, auf den Feldern, wo die Hirten sind, nicht? Da erscheint ein Engel und dann eine Engelschar, die singt. Und jetzt hören wir mal, was dort passiert und was sie sagen. Plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen. Jetzt kommt ein Wortlaut, sehr ähnlich wie die Menge, die gerade in Jerusalem dort ruft. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede im Himmel. Ah, jetzt kommt's an. Okay, also ihr seid alle noch da, das ist gut. Da heißt es wörtlich im Vers 14, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Was rufen die Menschen gerade vor den Toren Jerusalems? Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Sie hatten recht. Vor Gott, bei Gott ist vollkommener, herrlicher Friede. Aber dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus dieser Herrlichkeit Gottes herunterkam, um diese Herrlichkeit und den Frieden von Gott auf die Erde zu bringen, das haben sie offensichtlich nicht verstanden. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Ja und Amen. Aber der Engel sagte, Jesus ist geboren, damit Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden möglich ist. Schade, wenn wir das Evangelium weiterlesen, und das werden wir in den nächsten Predigten tun, werden wir feststellen, dass sie den Unterschied genau nicht begriffen haben. Diese Menge, die heute hier vor den Toren Jerusalems schreit, also im guten, positiven Sinne schreit, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe, diese Menge wird in wenigen Tagen etwas völlig anderes schreien, nämlich kreuzige ihn. Schlimm. Ich meine es nicht jetzt persönlich auf bestimmte einzelne Menschen bezogen. Ich meine es auf die Menge bezogen. Schlimm. Sie haben Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Herrlichkeit Gottes und den Frieden Gottes in unsere gefallene Welt bringen sollte und gebracht hat, sie haben ihn nicht erkannt. Nun, die Pharisäer konnten natürlich mit diesem Ausruf nicht einverstanden sein. Sie wollten, dass Jesus die Jünger beruhigt, so nach dem Motto, befehle ihnen, dass sie aufhören damit. Jesus sagt, nein, nein. Wenn sie schweigen würden, würden die Steine schreien. Also nach dem Motto, das ist schon von Gott so gewollt. Ich bin wirklich der von Gott Gesandte. Ich bin der Messias. Er hat das Lob angenommen. Die Zeit läuft mir davon, deshalb lasst mich abschließen. Zusammenfassend will ich nochmal sagen, Jesus Christus kommt nicht zufällig nach Jerusalem. Das haben wir vorhin festgestellt. Es war Gottes Plan. Er ist das vollkommene Lamm Gottes. Er kam und starb stellvertretend für dich und mich. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus. Er hat alles geplant und er wird alles genauso umsetzen. Vertraue ihm, das kann und will er auch in deinem Leben tun. Und steige ab vom hohen Ross, wenn du es noch nicht bist, und demütige dich vor deinem Gott. Liefere ihm dein Herz aus. Zeige wahre Größe in Niedrigkeit, wie Jesus es getan hat. Er erniedrigte sich und brachte die Herrlichkeit des Himmels und den Frieden Gottes in deine und meine Welt. Ich lade euch ein zu beten, wir stehen auf. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, wir wollen anbetend uns nochmal vor dir neigen, dir von Herzen danken für dein ewiges Wort. Herr, das, was du sagst, das hat Kraft, das, was du sagst, hat Inhalt, es ist die Wahrheit und deshalb wird es auch immer so geschehen, wie du es gesagt hast. Das haben wir heute noch einmal in diesem Abschnitt gesehen. Du hast alles geplant, in Jesus Christus, dem Lamm, hast du deinen Plan umgesetzt. Wir haben ihn heute in aller Niedrigkeit nochmal gesehen. Danke, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast, dass du dich wirklich ganz klein gemacht hast, um wahre Größe zu zeigen, um Gottes Plan zu erfüllen und damit uns Menschen, die wir so entfernt von Gott waren, ja, zurückzuholen, zu retten, zu Kindern Gottes zu machen. Danke aber auch für den Zuruf, Herr, dass wir deinem Beispiel folgen dürfen und sollen. Herr, ich bete für alle, die jetzt in ihrem Herzen betroffen sind, dass sie sich vor dir niederlassen, dass sie ihr Herz dir öffnen und dass du Wunderbares wirken kannst, ewige Frucht, ja, etwas, was wirklich zählt. Danke, dass du es kannst und willst. Danke für die Ermutigung in deinem Wort. Amen.